ARD. Hoffnung auf Frieden in der Ukraine, kurzfristig war sie da, nach dem Treffen von Trump und Putin. Aber nun nichts mehr mit Hoffnung, denn plötzlich tauchen Drohnen über Polen auf. Will Putin uns testen? Was will er damit? Darüber reden wir heute. Und dann noch über das hier. Ich denke mal, die meisten von euch haben dieses Video hier sicherlich gesehen.
Guten Morgen aus New York, direkt aus meinem Go-To-Bagel-Spot.
And how do you start the week like a real New Yorker? Coffee, everything bagel with cream cheese. Habt einen guten Start in die Woche.
Yeah, it's Annalena Baerbock. Sie ist in New York angekommen, wie wir gehört haben. Die frühere deutsche Außenministerin hat ihr Amt bei den Vereinten Nationen angetreten und ist nun offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung. Hier ist Berlin Code, euer Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Mein Name ist Linda Zerwakis und in dieser Woche gucken wir zunächst ein wenig über den Berliner Tellerrand hinaus. Bei mir sind Ruth Kirchner und Uli Haug. Ruth ist Expertin für Außen- und Sicherheitspolitik und hat lange aus China berichtet. Hallo Ruth.
Hallo Linda.
Sie kennt sich also mit Diktaturen aus und Uli ist im ARD-Hauptstadtstudio vor allem für die Ressorts Verteidigung und Innenpolitik zuständig und unser Experte für Waffensysteme. Hi Uli.
Hallo, grüß dich.
Ja, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist am Mittwoch. Wir sind ja mit der Nachricht aufgewacht, wo ich dachte, oh bitte, ich muss die jetzt zweimal durchlesen und lass sie bitte nicht echt sein. Polen hat Drohnen abgeschossen. Uli, erklär nochmal genau, was war da los?
Nun, es gab eine sogenannte Verletzung des polnischen Luftraums. Das heißt, das sind offenbar russische Drohnen über Polen eingeflogen, und zwar mutmaßlich aus Richtung von Belarus. Und das hat schließlich dazu geführt, dass die NATO in Alarmbereitschaft war und dass dann eben auch entsprechend Kampfjets aufgestiegen sind und teilweise zumindest diese Drohnen abgeschossen worden sind. Ich glaube, 3 sind abgeschossen. Insgesamt 17 Drohnen waren es offenbar, Stand jetzt. Und insgesamt muss man sagen, hat das natürlich für viel Aufregung gesorgt, weil diese Drohnen eben teilweise bis zu 300 Kilometer über polnischem Gebiet geflogen sind.
Und war dir jetzt überrascht, dass das passiert ist, oder war damit zu rechnen?
Also wir rechnen mit sehr viel, sage ich jetzt mal, wenn man sich tagtäglich mit Russland, mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine beschäftigt. Aber ich bin jetzt nicht davon ausgegangen, dass es eben in dieser Woche passiert und auf einmal diese Drohnen da in den NATO-Luftraum eindringen.
Mir ging das ganz ähnlich. Mir ging es auch so ein bisschen wie dir, Linda. Ich musste das dann am Morgen schon nochmal genau nachlesen, denn Verletzungen des Luftraums hat es etwa im Baltikum ja auch schon vorher gegeben. Aber dass es jetzt so viele Drohnen sind und dass die NATO da eingreift und einige davon abschießt, das hat es bislang nicht gegeben und das hat natürlich eine ganz neue Qualität.
Wir hören mal kurz rein, was unser Verteidigungsminister Boris Pistorius dazu gesagt hat.
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass diese Drohnen aus Versehen in der Stückzahl auf dieser Route über Polen, polnisches Hoheitsgebiet geflogen sind. Auf der Strecke zwischen Belarus und Ukraine muss man dort jedenfalls nicht vorbei. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es eine absichtlich durchgeführte Aktion war.
So, und das müsst ihr uns jetzt nochmal erklären. Also, was steckt dahinter und warum macht Putin, also Russland, das?
Also Ruth hat es ja schon mal angedeutet, wir haben eigentlich in diesem ganzen Ostseeraum und an der sogenannten NATO-Ostflanke ständige Tests von russischer Seite, wie eben die Verteidigungsbereitschaft der NATO aufgestellt ist. Das war bislang immer so, dass beispielsweise russische Kampfflugzeuge in den NATO-Luftraum eingedrungen sind, dann ihren sogenannten Transponder ausgeschaltet haben, zum Beispiel, dass man sie also nicht so leicht orten konnte. Und das war das, wo man bislang die NATO getestet hat und wo dann immer eben diese sogenannten Alarmrotten hochgestiegen sind, also Jagdflugzeuge, die dann schnellstmöglich eben zu diesem Flugzeug gegangen sind und das irgendwie versucht haben, dann wieder in Richtung Kaliningrad oder in Richtung Belarus irgendwie zu begleiten, dass es dann wieder diesen Luftraum verlässt. Jetzt haben wir einfach eine völlig neue Dimension, denn wir haben mitten in der Nacht eben diese Drohnen gehabt, die offensichtlich über Belarus dann in Richtung Polen geflogen sind. Insofern, das war eine neue Art von Test. höchstwahrscheinlich der Russen, um eben auch mal zu checken, hey, wie lang braucht die NATO, um überhaupt diese Drohnen zu erkennen und dann möglicherweise auch unschädlich zu machen, also abzuschießen.
Aber ich glaube, da gibt es auch noch einen anderen Aspekt, also so im Ganzen, also im Bereich dieser, was man so als hybride Kriegsführung ja bezeichnet, also der Versuch von russischer Seite, das NATO-Bündnis nicht nur zu testen, sondern auch immer wieder zu verunsichern und auch im Unklaren zu lassen, was da genau passiert. Denn interessant ist ja auch, dass die russische Seite dann zwar auf der einen Seite sagt, das war kein gezielter Angriff, aber auch nicht genau erklärt, was da eigentlich passiert ist oder ob das nun ein Versehen war oder ob das absichtlich war. Und diese Unsicherheit, diese Verunsicherung ist sicherlich auch Teil der russischen Strategie.
Und das ist doch aber auch leider geglückt, oder? Also wie stehen wir denn da? Ich denke dann immer, Putin sitzt da im Kreml und denkt so, hat wieder alles super funktioniert, die sind völlig irritiert. Was wollen Sie damit bezwecken und was nutzt diese Einschüchterung?
Ja, das nutzt natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Aus polnischen Kreisen hat man gehört, dass sie vorgewarnt worden sind, und zwar aus Belarus, dass diese Drohnen eben in Richtung NATO-Gebiet und in Richtung polnischen Luftraum unterwegs sind. Insofern hatte man etwas mehr Vorwarnzeit. Aber nichtsdestotrotz, militärisch betrachtet, werden sich die Russen das sehr genau angeguckt haben, was die NATO dann eben macht und wie lange man eben braucht, um diese Drohnen möglicherweise abzuschießen. Und was darüber hinauskommt, ist eben dieser Punkt dieser sogenannten hybriden Kriegsführung, dass man eben auch für Unsicherheit sorgt innerhalb der NATO, innerhalb der NATO-Partner. Es gab auch sehr unterschiedliche Reaktionen. Wenn wir uns angucken, die Europäer standen sehr geschlossen und auf der anderen Seite die Amerikaner, Donald Trump, der da doch eher zurückhaltend war und fast so ein bisschen den Eindruck vermittelt hat, das wäre unbeabsichtigt passiert.
Und da ist ja interessant, dass dann die polnische Führung da auch sehr deutlich widersprochen hat. Also Ministerpräsident Tusk hat dann auf diese Einlassungen von Trump, das könnte ja auch ein Versehen gewesen sein, sehr deutlich gesagt, nein, das war aus seiner Sicht kein Versehen. Und auch die Bundesregierung hat ja sehr deutlich reagiert und unter anderem ja jetzt auch den russischen Botschafter einbestellt, um nochmal die Kritik Deutschlands da sehr deutlich zu machen. Und das ist ja, wenn man so will, auf diplomatischer Ebene dann schon, das hat schon Gewicht, so eine Einbestellung eines Botschafters.
Ich möchte noch einmal auf Polen zurückkommen. Die Reaktion war, Polen hat sich auf Artikel 4 des NATO-Vertrages berufen. Was genau heißt das?
Also dieser Artikel 4 im NATO-Vertrag, also das ist eine spezielle Form der Beratungen, wenn man so will. Also jedes NATO-Mitglied kann Beratungen nach Artikel 4 verlangen, und zwar immer dann, wenn sich ein NATO-Staat bedroht fühlt. Und der NATO-Rat, das ist das höchste Entscheidungsgremium innerhalb der NATO, muss dann zusammenkommen und darüber beraten. Das heißt nicht, dass man dann bestimmte Maßnahmen oder Beschlüsse fassen muss, aber es muss eben diese Beratungen geben. Das ist etwas anderes als Artikel 5, das haben viele sicherlich schon mal gehört. Artikel 5, da geht es dann tatsächlich um einen bewaffneten Angriff auf einen NATO-Mitgliedsstaat, und da kommt dann die sogenannte Beistandsgarantie zum Tragen. Also das ist ja diese Idee in der NATO, ein Angriff auf einen NATO-Staat wird gewertet als ein Angriff auf alle. Damit haben wir es aber in diesem Fall nicht zu tun, denn es ist ja auch interessant, wie sorgfältig da auch die Regierungschefs ihre Worte wählen. Bundeskanzler Merz beispielsweise, aber auch Bundesverteidigungsminister Pistorius oder unser Außenminister, die eben nicht von einem Angriff sprechen, sondern von einer Provokation von Seiten Russlands.
Und diese Aktion, dass der russische Botschafter jetzt einbestellt wurde, was hat das für eine Dimension?
Also das ist im diplomatischen Werkzeugkasten, wenn man so will, ist das schon eine Maßnahme, die durchaus Gewicht hat. Also da wird nochmal ganz offiziell dann der russischen Seite deutlich gemacht, das ist ein Vorgehen, das man für nicht akzeptabel hält. Das ist eine offizielle Rüge und Kritik, wenn man so will. Und das ist etwas mehr, als wenn sich jetzt der Kanzler oder der Außenminister oder der Verteidigungsminister hier in den deutschen Medien äußert, sondern dies ist eine offizielle Protestnote, wenn man so will.
Und wörtlich hat man eben gesagt, Putins Verhalten, das sei gefährlich und inakzeptabel. Und das Ganze hat nochmal ein bisschen mehr Gewicht, weil das eben auch unsere Nachbarländer abgestimmt gemacht haben. Also auch Großbritannien, Frankreich, die Polen haben das schon gemacht, die Tschechen und die Spanier eben auch. Also das ist schon ein Zeichen der Europäer, dass man eben dieses Vorgehen zu schärfst eben verurteilt.
Wir können ja auch nochmal reinhören, was unser Bundeskanzler Friedrich Merz dazu gesagt hat.
Russland hat in Polen Menschenleben ernsthaft gefährdet in einem Land, das der NATO angehört und das der Europäischen Union angehört. Dieses vollkommen rücksichtslose Vorgehen der russischen Regierung reiht sich ein in eine ganz lange Kette von Provokationen, die wir seit Monaten im Ostseeraum und an der Ostflanke insgesamt der NATO sehen.
Ab wann, würdet ihr sagen, ist denn die Grenze überschritten? Also ab wann müsste die NATO auch militärisch reagieren?
Na, wenn es zu einer klaren Angriffssituation letztlich kommt, und das kann natürlich immer sehr, sehr schnell gehen und auch zufällig passieren, dass es dann eben zu einer Ausweitung eines Konflikts kommt. Insofern ist da eben sehr viel Fingerspitzengefühl nötig, da wir ja auch hier von einer Atommacht sprechen. Also das ist ja alles nicht ganz trivial, was da passiert. Und das ist aus meiner Sicht auch eine höchst gefährliche Situation, zumal wir im Moment ja auch noch ein russisches Großmanöver haben, wo eben in Belarus belarussische Kräfte und auch russische Kräfte im Moment eben auch entsprechend üben.
Das ist heute passiert, ne? Also heute am Freitag, wir nehmen ja am Freitag auf.
Genau.
Wie ist denn überhaupt dieses ganze Manöver einzuschätzen?
Also dieses Manöver Sapat heißt das, so viel wie Westen, ist natürlich in der Vergangenheit ein Manöver gewesen, das auch schon mal Folgen hatte. Also das findet regelmäßig statt und das hat man zuletzt gemacht, bevor man in die Ukraine einmarschiert ist. Da waren deutlich mehr Truppen auf belarussischem Gebiet, nämlich insgesamt rund 200.000 Soldaten, natürlich auch mit entsprechendem Material. Und dieses Manöver ist eigentlich nur auf ein paar Tage angelegt, aber entsprechendes Material hat man dann eben vor Ort gelassen und es war dann die Grundlage für den Angriff auf die Ukraine. Also diese Gesamtsituation mit diesem Manöver darf man aus Sicht des Westens auf keinen Fall unterschätzen. Auch wenn es jetzt heißt, dass es deutlich weniger Soldaten sind. Die Russen sagen, es würden 13.000 Soldaten in diesem Manöver sein. Der litauische Geheimdienst geht von 30.000 Soldaten aus.
Und natürlich fällt auch auf, also zumindest die zeitliche Nähe, ne, zwischen den, genau, Drohnen über Polen und diesem großen Manöver. Ob das nun bewusst zusammenfällt oder ob das eher Zufall ist, das wissen wir nicht. Aber das ist zumindest auffällig, dass das zeitlich so dicht beieinander liegt. Russland sagt ja immer, dieses Manöver richte sich gar nicht gegen Drittländer. Und es geht ja wohl darum, die militärische Kooperation zwischen Belarus und Russland noch besser zu optimieren. Aber wir wissen eben auch, 2021 haben die Russen eben Materialtruppen dann in Belarus an der ukrainischen Grenze zusammengezogen in Vorbereitung auf den Angriffskrieg.
Also ich habe diese Woche auch mit Militärs gesprochen, die eben gesagt haben, dieser Drohnenüberflug in Polen, das könnte durchaus auch zum Instrumentenkasten und zum Auftakt dieses Manövers dazugehören. Also man traut den russischen Militärs schon zu, dass das ein Teil dieser sogenannten hybriden Kriegsführung sein könnte. Abschließend wissen tut man es nicht. Aber wenn man auch nochmal auf die Landkarte guckt, dieses Manöver ist eben auch deshalb so unter Beobachtung, weil wir zwischen Belarus auf der einen Seite und Kaliningrad, dieser russischen Exklave, einen Landkorridor haben, der ist ungefähr 60 Kilometer breit. Das ist die sogenannte Suwalki Gap und die ist eben die sogenannte Achillesferse der NATO. Das heißt, wenn russische, belarussische Truppen eben diese Landenge einnehmen würden, dann wäre das komplette Baltikum eben von Polen und vom Westen abgeschnitten und könnte nur noch über die Ostsee versorgt werden. Das sind die Bedenken und das sind die Hintergedanken, die die Planer bei der NATO eben immer auch bei diesem Manöver haben.
Also wenn man euch so zuhört, dann wünscht man sich die ganze Zeit, dass ihr irgendwie einen schlimmen Film nacherzählt, aber leider ist das alles real. Jetzt mal weitergesponnen, könnte so eine Aktion mit Drohnen aus Russland auch in Deutschland passieren? Was glaubt ihr?
Also zunächst muss man ja unterscheiden. Also kommen Drohnen von außerhalb des deutschen Staatsgebietes und dann wäre das ein Verteidigungsfall. Und da sagt ja auch die Bundesregierung, das ist ganz klar, natürlich muss sich dann Deutschland da verteidigen können. Was anderes ist es, was wir ja in Deutschland auch immer wieder erleben, ist, wenn Drohnen in Deutschland gestartet, genau, werden und etwa Bundeswehrgelände überfliegen,
Standorte, ne?
Standorte,
mhm,
überfliegen oder irgendwelche Firmen ausspionieren wollen. Da haben wir es aber mit einer anderen Situation zu tun und natürlich dann auch mit einer völlig anderen rechtlichen Lage.
Aber wären wir denn theoretisch darauf vorbereitet? Also ich stelle mir das irgendwie vor, wir haben jetzt einen ländlichen Raum, da ist die Polizei, die normalerweise irgendwie sich um Verkehrsunfälle und Ladendiebstähle kümmert und die sollen jetzt Drohnen vom Himmel holen. Muss man sich das so vorstellen? Ich habe wirklich, da fehlt mir die Vorstellung, also vielleicht will ich sie auch gar nicht haben, weil ich das ganz weit weg haben möchte. Aber wie müsste man sich sowas theoretisch vorstellen? Sind wir darauf vorbereitet?
Also ich mache dir mal ein Beispiel. Alle Liegenschaften, die die Bundeswehr in Deutschland hat, also Truppenübungsplätze, Kasernen, alles was dazugehört, jetzt kommt das gute alte Beispiel, hat in etwa die Dimension des Saarlandes. So. Mhm. Und da, wenn man allein diese Größe sieht, wird einem relativ schnell klar, dass das schwerlich, weil das natürlich auch über das ganze Land verteilt ist, komplett überwachbar ist. Wenn so eine Überwachungsdrohne über einem Truppenübungsplatz fliegt, dann hat auf diesem Bundeswehrgelände die Bundeswehr theoretisch die Möglichkeit, diese Drohne runterzuholen, wie auch immer. Da gibt es die Möglichkeit der sogenannten Jammer, das ist also elektromagnetische Störung, dass sie dann einfach abstürzt oder sie kann auch quasi mit dem Gewehr oder mit was auch immer runtergeschossen werden. Das Problem bei dem Ganzen ist aber, dass die Drohne natürlich erstens relativ schnell ist. Das heißt, bis man da irgendwann mal das Gewehr im Anschlag hat und dann entsprechend vielleicht dann auch dieses bewegliche Ziel anvisiert, ist die Drohne meistens weg. So, das macht es schwierig, da wäre die Bundeswehr zuständig. Und wenn sie dann außerhalb dieses Bundeswehrgeländes ist, ist die jeweilige Polizei zuständig, die aber da wenig geschult ist. Also da gab es schon entsprechende Schulungen rund um die Europameisterschaft im Fußball im vergangenen Jahr. Mhm. Aber in der Fläche ist das schlicht und einfach nicht zu machen. Man hat jetzt da nochmal Gesetzesveränderungen auf den Weg gebracht im Bundeskabinett Ende August. Also dass man beispielsweise, dass die Bundeswehr ist ja für die Landesverteidigung zuständig, die ist ja nicht im Inneren zuständig, aber dass die zumindest auch verdächtige Personen, die beispielsweise dann irgendwie aufgegriffen werden in der Nähe von Bundeswehrstandorten, dass sie die kontrollieren dürfen. Das hat man jetzt auf den Weg gebracht, aber letztlich ist es extrem schwierig, diese Spionagedrohnen irgendwie erstens auszuschalten und dann auch irgendwie die Hintermänner zu bekommen.
Aber ich finde, das Beispiel zeigt sehr deutlich, was da eigentlich das Problem ist, nämlich, dass sich sowas wie äußere Sicherheit und innere Sicherheit teilweise gar nicht mehr so ganz klar trennen lässt, dass das so fließend ineinander übergeht und das, was diese hybriden Bedrohungen angeht, dass da natürlich auch genau die Schwachstellen dann ausgenutzt werden, nämlich genau da, wo die Zuständigkeiten dann nicht so ganz klar sind oder wo dann man davon ausgehen muss, dass vielleicht eben die Polizeibeamten, die eher Geschwindigkeitssünder eigentlich stellen und irgendwelche Kreuzungen kontrollieren oder so, dass die dann eben auf einmal mit Drohnen zu tun haben. Und das macht es natürlich schwierig, aber es ist eben auch eine Schwachstelle, die es dann autokratischen Systemen immer wieder erlaubt, genau da auch unsere Schwächen auszunutzen und genau da reinzugehen.
Aber insofern ja vielleicht auch im Umkehrschluss gar nicht so schlecht, weil wir jetzt ein bisschen wachgerüttelt werden, um genau darauf uns auch besser vorzubereiten. Kann man das so sagen?
Ja, wir wurden wachgerüttelt, aber wie so oft in Deutschland dauert das natürlich. Ne? Also es gibt eine Taskforce Drohnen bei der Bundeswehr, die gibt es auch schon länger. Da macht man sich alle möglichen Gedanken zu Drohnen. Also was will man selber anschaffen und auch auf der anderen Seite, wie kann man am besten Drohnen abwehren? Da zieht man auch sehr viele Erkenntnisse eben aus dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, aber es dauert. Also beispielsweise, wenn wir davon reden, dass wir eben von außen eindringende Drohnen abwehren wollen, da sind wir doch ziemlich blank. Also es gibt in der Flugabwehr unterschiedliche Bereiche und wir haben eben bei der Bundeswehr 2012 die sogenannte Heeresflugabwehr weitestgehend zugemacht, weil wir eben gedacht haben, wir brauchen die nicht mehr. Das waren damals die sogenannten Gepard-Panzer, die waren so ein bisschen auffällig, weil sie zwei Rohre hatten und die haben wir alle an die Ukrainer gegeben. Das sind uralte Panzer, die tun aber ihren Dienst. Also die Ukrainer sind ganz zufrieden damit Und wenn bei uns so eine Situation wäre, haben wir im Moment eigentlich wenig bis gar nichts, was beispielsweise diese Gepard-Panzer ersetzen könnte.
Und da gibt es auch noch ein anderes Problem, auf das man nochmal hinweisen müsste. Auch das, was wir jetzt in Polen gesehen haben, also die Drohnenabwehr, da sind modernste Kampfflugzeuge eingesetzt worden. Genau. Also millionenteures Gerät, um sehr billige Drohnen abzuschießen. Mhm. Das ist gelungen, ja, zum Teil, aber auf Dauer ist das natürlich überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht effektiv, wenn man sich überlegt, mit wie viel Drohnen oder mit was für einer Drohnenbedrohung wir es zu tun haben könnten. Beispielsweise, wenn man sich anschaut, mit wie viel Drohnen ja auch Russland täglich die Ukraine angreift.
Also nur mal als Beispiel, in dieser Drohnennacht waren es, glaube ich, roundabout 800 Drohnen, die da von den Russen losgeschickt worden sind in Richtung, also in Richtung Ukraine. Und wenn man Experten fragt, die sich besser auskennen als wir, die sagen ganz klar, auf die Fläche dieses großen Landes Deutschland wäre eine komplette Drohnenabwehr derzeit überhaupt nicht möglich.
Oh Mann, ja, das klingt schwer verdaulich, ehrlich gesagt. Und jetzt hatten wir ja auch gerade so ein bisschen Hoffnung, weil Trump und Putin hatten sich getroffen. Es wurde immerhin mal geredet. Ruth, meinst du, wir waren da dann doch einfach zu naiv?
Also ob wir zu naiv waren, das weiß ich nicht so genau, aber ich würde zumindest sagen, die Erwartungen, die waren sicherlich zu hoch. Und das sind Erwartungen, die natürlich auch US-Präsident Trump selbst mitgeschürt hat, aber auch andere. Und dann gab es ja noch im Vorfeld dieses Treffens Mitte August in Alaska den Versuch der Europäer, da doch nochmal auf Trump einzuwirken. Und dem ist eben dann nichts gefolgt. Also da gab es mal die Hoffnung, nach zwei Wochen oder innerhalb von zwei Wochen könnte ein weiteres Treffen stattfinden, vielleicht sogar mit Zelensky, vielleicht ein Waffenstillstand. Vielleicht dann sogar ernsthafte Verhandlungen. Aber es war tatsächlich ja nicht mit Diplomatie und mit weiteren Verhandlungen auch hinter verschlossenen Türen hinterlegt. Und insofern, ja, die Erwartungen waren zu hoch, aber nachvollziehbar ist das sicherlich schon. Denn nach über drei Jahren Krieg gibt es natürlich große, große Hoffnungen und ein großes Bedürfnis danach, dass es irgendwann mal zu Ende kommt und dass es tatsächlich mal einen Waffenstillstand und damit dann auch ernsthafte Verhandlungen über eine Friedenslösung gibt.
Also dann nochmal abschließend, wenn Russland uns testen wollte mit diesem Drohnenangriff, was hat Russland dann daraus gelernt?
Nun, sie haben sicherlich militärische Schlüsse daraus gezogen, wie lange die NATO braucht, um ihren Luftraum zu schützen. Und darüber hinausgehend haben sie sicherlich wahrgenommen im Kreml vor allem, dass europäischer Teil der NATO und die US-Amerikaner durchaus unterschiedlich sich geäußert haben. Also die Europäer waren relativ geschlossen, die Amerikaner, allen voran Donald Trump, eben sehr zurückhaltend und der hat da das Ganze dann auch ein bisschen abgetan. Insofern hat man da gesehen, dass es da mit der Bündnis Zusammenarbeit nicht so weit her zu sein scheint.
Ja, und dann müssen wir noch über ein Video reden. Annalena Baerbock, die ehemalige Außenministerin, ist in New York angekommen. Der neue Job bei der UN hat begonnen. Sie ist nun offiziell Präsidentin der UN-Vollversammlung und sie hat sich bei Instagram gemeldet.
Guten Morgen aus New York, direkt aus meinem Go-To-Bagel-Spot.
And how do you start the week like a real New Yorker? Coffee, everything bagel with cream cheese. Habt einen guten Start in die Woche.
So, jetzt einmal kurz zusammengefasst erstmal. Was gehört jetzt eigentlich zu Ihren neuen Jobaufgaben?
Also Annalena Baerbock ist ja jetzt Präsidentin der UN-Generalversammlung. Also Bagel-Shops gehören da nicht dazu. Als Präsidentin der Generalversammlung ist sie zunächst mal für die Sitzungsleitungen verantwortlich, für die Tagesordnungen und für die Abläufe in der UN-Generalversammlung. Und das wird vor allen Dingen dann Ende September ja interessant. Dann findet die jährliche Generaldebatte statt. Da werden dann viele Staats- und Regierungschefs erwartet in New York. Aber Ihre Aufgabe ist ja vor allem protokollarischer Natur, also so richtig großen politischen Einfluss hat sie nicht. Das darf man nicht verwechseln mit der Rolle des UN-Generalsekretärs. Das ist der Portugiese Antonio Guterres. Und der hat natürlich auch politisch dann deutlich mehr Gewicht als Annalena Baerbock jetzt als Präsidentin der UN-Generalversammlung.
Dieser Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der wurde kontrovers diskutiert. Ja, Uli und Ruth, wie findet ihr das? Findet ihr das gut, dass sie das gemacht hat?
Also ehrlich gesagt, ich fand das schon so ein bisschen cringy. Also das war schon sehr viel Selbstdarstellung und natürlich auch sehr deutliche Anleihen bei Sex and the City. Aber ehrlich gesagt, ich habe mir das angeguckt. Ich fand es ein bisschen peinlich, habe aber auch geschmunzelt. Und dann habe ich es zur Seite gelegt und irgendwie gar nicht mehr drüber nachgedacht und war dann eben doch auch erstaunt, was für ein Shitstorm es da teilweise auch gegeben hat. Aber es ist eben auch die Person Annalena Baerbock, die immer wieder provoziert und die deren Verhalten und eben auch deren Selbstdarstellung immer wieder sehr viel Kritik und sehr viel Widerspruch hervorruft.
Warum glaubst du, nur weil sie eine Frau ist?
Ich glaube, dass das durchaus eine Rolle spielt. Ich weiß, dass das einige der Kolleginnen hier im Hauptstadtstudio auch durchaus anders sehen, aber ich glaube, das spielt schon durchaus eine Rolle. Ich denke, wir sind vielleicht auch in Deutschland da, ich sag mal so ein bisschen strukturkonservativ. Also wir wünschen uns unsere Außenpolitiker da etwas zurückhaltender und vielleicht auch ein etwas weniger emotional. Aber man darf ja nicht vergessen, sie ist ja nicht die Einzige, die Social Media sehr deutlich für Selbstdarstellung nutzt. Also denken wir an Markus Söder, den CSU-Chef. Ach, ja. Der postet ja auch gerne Filme, auch übrigens gerne Filme, wo er etwas isst. Also keine Bagels, aber dann eben
Bratwürste.
Bratwürste oder auch mal ein Döner. Und ehrlich gesagt sind sich da Markus Söder und Annalena Baerbock, das hören sie bestimmt beide nicht so gerne, relativ ähnlich in ihrem Umgang mit Social Media und mit dieser Form der Selbstdarstellung.
Uli, wie ist das Ganze bei dir angekommen?
Also aus meiner Sicht hat sie eben versucht, ihr Zielpublikum auch irgendwie anzusprechen, ja, mit diesem Video, das so ein bisschen den Touch von Sex and the City hatte, Carrie Bradshaw mit den hochhackigen Schuhen. Damit spricht sie im Endeffekt die Klientel bei Social Media an, die sie vermutlich eh schon hat. Aber sie wird damit eben kein jüngeres Publikum erreichen. Aber es ist natürlich auch eine Möglichkeit, nochmal auf sich aufmerksam zu machen in der Heimat. Sie ist jetzt in New York, hat einen sehr protokollarischen Job bei der UN, aber der endet natürlich auch mal irgendwann und vielleicht will sie ja im Gespräch bleiben und irgendwann in Deutschland auch nochmal Politik machen.
Weil sie dann auch weiß, da gibt es halt nicht so guten Kaffee und vielleicht auch nicht so gute Bagel wie in New York. Ich bedanke mich auf jeden Fall an dieser Stelle ganz herzlich bei euch, Ruth Kirchner und Uli Haug, für eure Einordnungen. Das hat sehr geholfen.
Gerne.
Danke euch.
Gerne.
So, und natürlich haben wir an dieser Stelle wie immer einen Podcast-Tipp für euch. Wir haben ja heute sehr viel über Politik gesprochen. Vielleicht ist die wöchentliche Dosis Politik auch jetzt mal ausgeschöpft und ihr hättet vielleicht viel mehr Lust auf einen Podcast rund um das Thema Familie, Kinder und Erziehung. Dann hört gerne mal in Elterngame. Erziehung ist kein Kindergarten rein. Da erzählen die Hosts Kerstin und Jonas, was sie mit ihren Kindern so alles erleben und welche Erfahrungen sie als Eltern dabei machen. Beide haben jeweils zwei Kinder, jeweils eins im Kindergarten und eins im Grundschulalter. Die wissen also, wovon sie reden. Und da geht es zum Beispiel auch darum, wie man Regensonntage mit gelangweilten Kindern überlebt. Ja, davon kann ich auch ein Lied singen. Und wie man den Wocheneinkauf mit hungrigen Kindern irgendwie hinbekommt. Wie fett feiert man Kindergeburtstage und, und. Also, das alles klären Kerstin und Jonas mit viel Humor und mit Profi-Tipps von Menschen, die sich mit Kindern, Familie und Erziehung auskennen. In Elterngame, Erziehung ist kein Kindergarten, jeden zweiten Montag in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. So, also dann hoffen wir mal, dass es am Sonntag nicht regnet. Ansonsten natürlich Podcasts hören, gerne unseren Berlin-Code, empfiehlt uns gerne weiter, abonniert uns und erzählt rum, dass es uns gibt. Ihr könnt uns auch gerne Kommentare hinterlassen oder uns auch Fragen stellen per Mail an berlincode@ard.de oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht per WhatsApp an 030 22 88 22 88. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch ein schönes Wochenende.